Apostelgeschichte 19, 1-20. Während Apollos in Korinth war, zog Paulus durch das kleinasiatische Hochland und kam dann nach Ephesus. Dort traf er einige Männer, die er zunächst für Jünger des Herrn hielt. Er fragte sie: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Sie erwiderten: Wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Was für eine Taufe habt ihr denn empfangen? Fragt er weiter. Die Taufe des Johannes, erwiderten sie. Da sagte Paulus: Johannes rief die Menschen auf, ihre Einstellung zu ändern und taufte sie dann. Doch er sagte ihnen dabei, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommen würde, an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie. Da redeten sie in fremden Sprachen und klaren prophetischen Worten. Etwa 12 Männer gehörten zu dieser Gruppe. In den nächsten 3 Monaten ging Paulus regelmäßig in die Synagoge und konnte dort frei und offen sprechen. Er diskutierte mit den Juden über das Reich Gottes und überzeugte sie. Doch einige von ihnen verschlossen sich der Botschaft und waren nicht bereit, sich ihr zu unterstellen. Als sie dann den Weg des Glaubens vor der ganzen Versammlung verspotteten, trennte sich Paulus von ihnen. Er brachte auch die Jünger dazu, sich von der Synagoge zu lösen und sprach von nun an täglich im Lehrsaal des Tyrannus. Das tat er 2 Jahre lang, sodass im Lauf der Zeit die gesamte Bevölkerung der Asier, Juden wie Nichtjuden, die Botschaft des Herrn hörte. Außerdem ließ Gott ganz ungewöhnliche Wunder durch Paulus geschehen. Die Leute nahmen sogar Schweißtücher oder Schürzen, die er getragen hatte, und legten sie auf Kranke, worauf die Krankheiten verschwanden und böse Geister ausfuhren. Nun versuchten auch einige der umherziehenden jüdischen Geisterbeschwörer, den Namen Jesus, den Namen des Herrn, bei ihren Geisteraustreibungen zu benutzen. Sie sagten dann: Ich beschwöre euch bei dem Jesus, dem Paulus verkündigt. Es waren besonders die 7 Söhne eines gewissen Kephas, eines jüdischen Hohenpriesters, die das taten. Doch bei einer dieser Gelegenheiten sagte der böse Geist in dem Besessenen: Jesus kenne ich und wer Paulus ist, weiß ich auch. Aber ihr, wer seid denn ihr? Und der Besessene stürzte sich auf sie, warf sie zu Boden. Er setzte ihnen so zu, dass sie halbnackt und zerschunden aus dem Haus fliehen mussten. Die Geschichte war bald in ganz Ephesus bekannt. Juden und Nichtjuden wurden von Furcht gepackt und der Name des Herrn Jesus wurde geehrt und gepriesen. Nun traten viele von denen, die zum Glauben gekommen waren, vor die Gemeinde und bekannten, sich auch mit okkulten Praktiken abgegeben zu haben. Eine ganze Anzahl von ihnen brachte ihre Zauberbücher und verbrannte sie öffentlich. Man schätzte ihren Wert auf 70.000 Silberdrachmen. So erwies die Botschaft des Herrn ihre Macht und breitete sich immer weiter aus.
So erwies sich die Botschaft des Herrn mit Macht und breitete sich immer weiter aus. Ist nicht das etwas, was auch wir uns wünschen? Dass das Evangelium, die Botschaft vom Herrn, zunimmt, sich ausbreitet. Und ich habe gedacht, ich fange mit dem letzten Vers an, der in unserem Text heute steht. Wenn ich das lese, dann denke ich mir, und warum ist es nicht so bei uns? Vielleicht finden wir einige Hinweise, wie dieses Evangelium, dieses, ich habe es jetzt mal, volle Evangelium in Ephesus funktioniert hat, wie das auch bei uns sein könnte. Dieser letzte Vers, den wir jetzt gehört haben, ist ein Schlüsselvers in der Apostelgeschichte, weil diese Verse kommen immer nach dem Abschnitt, am Ende eines Abschnittes vor. In Kapitel 6, Vers 1 heißt es: Das Wort des Herrn wuchs. In Kapitel 9, Vers 31 heißt es: Die Gemeinde mehrte sich, sie wuchs. In Kapitel 12, Vers 24: Das Wort des Herrn wuchs. In Kapitel 16, Vers 5, die Gemeinden nahmen zu an Zahl und in Kapitel 19, Vers 20, jetzt, wo wir jetzt stehen, das Wort wuchs. Wachstum, ein Aufblühen ist etwas, was im Evangelium drinsteckt. Und es sollte eigentlich für uns klar sein, dass nur geistliches Wachstum wirkliches Leben darstellt. Und wir müssen uns selber auch immer wieder in Frage stellen, wachsen wir noch als Einzelne, als Gemeinde? Schauen wir uns die Voraussetzungen, die Bedingungen an, die in Ephesus herrschten, damit dort das Wort des Herrn so gewachsen ist. Ich meine, alles, was vorher schon war, natürlich die ganze Geschichte, Paulus ist auf seiner dritten Missionsreise, alles, was vorher schon war, gehört natürlich auch dazu. Aber wir schauen heute jetzt besonders in diese Stadt nach Ephesus. Und mir ist aufgefallen, dass in den ersten 10 Versen das Wort oder die Worte, die Lehre im Mittelpunkt stehen. In Vers 1 bis Vers 10 könnte man sagen, die Lehre des Paulus in Ephesus. Und das kann man nochmal unterteilen, ist nämlich der erste Teil handelt von der richtigen Lehre, die richtigen Worte. Paulus trifft einige Juden, die sich als Jünger bezeichnet haben oder bezeichnet wurden, und er denkt sich anscheinend, ja, die haben auch ein Verlangen nach Gott, und sie reden ähnlich, aber doch nicht gleich. Irgendwas fällt ihm auf, dass diese Jünger anders sind. Wir nehmen an, dass, wenn das so steht, Jünger, dass das Christen waren. Aber wir sehen aus dem anschließenden Dialog, dass das keine Christen waren. Da hat noch was gefehlt. Weiß nicht, habt ihr schon mal andere Menschen getroffen, die auch begeistert sind von Gott? Und dann merkt man, irgendwas ist aber anders. Was ist das? Und wenn es die Lehre ist, dann kann man drüber reden. Aber es kann auch mal irgendwas im Leben anders sein, was nicht passt. Weil Christen erkennt man nicht nur daran, dass sie die richtige Lehre haben, das richtige Glauben. Ja. Wer hat wirklich schon alles verstanden, was in der Bibel steht? Ja? Wer ist wirklich schon so weit? Sondern man erkennt sie auch am Lebensstil. Und ich weiß nicht, vielleicht waren bei den Jüngern, und Anführungszeichen, die Paulus da getroffen hat, auch manches im Leben nicht so ganz klar. Und es hat mich erinnert an eine Begebenheit in meiner ganz frühen Kindheit, einer christlichen Kindheit, kann ich sagen, ja, war ganz frisch gläubig, Teenager, und dass sie, damals waren die Jesus People so modern. Ich weiß nicht, das werden viele von euch nicht kennen, weil ihr zu jung seid, aber Jesus People, das waren Hippies, die für Jesus gelebt haben. Und die haben mir natürlich auch getaugt. Und sind ein paar so in Kapfenberg vorbeikommen. Und dann haben sie, ja, wir haben sie halt bei uns in der Gemeinde, in der Teestube haben wir damals gehabt, übernachten lassen. Und haben mit denen eine Gemeinschaft gehabt und so weiter. Und irgendwas ist passiert und plötzlich hat einer von den Zweien, so ein Amerikaner mit ganz langen Haaren und Vollbart und so, halt, ein richtiger Hippie, hat dann, weil ihm was nicht passt, hat geflucht. Habe mir gedacht, das ist aber komisch. Irgendwas ist anders. Ich will damit nicht sagen, dass er nicht gläubig war, aber irgendwie ist mir aufgefallen, da habe ich den Mut nicht gehabt, ihm das zu sagen, etwas ist nicht in Ordnung bei dir, wenn du fluchst. Ich will nicht sagen, dass jeder Christ automatisch ein guter und braver und ordentlicher Mensch ist und dass wir keine sichtbaren oder unsichtbaren Fehler mehr haben. Die unsichtbaren, über die reden wir ja schon gar nicht. Aber wenn es stimmt, dass Jesus durch die Bekehrung in unser Herz, in unser Leben gekommen ist, das heißt, dass der Heilige Geist in uns wohnt, und darüber werden wir heute noch vieles hören, dann hat das Auswirkungen. Und dann sehen das die anderen. Hoffentlich. Immer besser. Jedenfalls, Paulus merkt, irgendwas ist anders bei den Burschen, die er da trifft. Und sie kommen ins Gespräch, und wahrscheinlich war es nicht unbedingt eine moralische Frage, sondern eher eine theologische Frage, die anders war. Diese Jünger, ich nenne sie Jünger mit Defiziten, kommen in Gespräch mit dem Paulus. Und der Dialog, den wir jetzt anschauen, der ist interessant. Paulus fragt die Jünger: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Bitte, das ist ein wichtiger Satz. Und ich habe es in allen mir zur Verfügung stehenden, nicht in allen, aber in vielen von mir zur Verfügung stehenden Übersetzungen nachgelesen. Da heißt: Habt ihr den Heiligen Geist, als ihr zum Glauben gekommen seid, oder nachdem, aber nicht jetzt unbedingt zeitlich gesehen, nachdem ihr zum Glauben gekommen seid, sondern weil ihr zum Glauben gekommen seid. Diese Frage stellt Paulus dorthin. Und die entlarvende Antwort ist: Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist oder dass er da ist. Elberfelder sagt, da ist. Wir haben nicht einmal gehört, dass es den Heiligen Geist gibt, sagt eine Übersetzung. Ja, da denkt Paulus, was ist da los? Ja. Dann fragt er, worauf seid ihr denn getauft worden? Und dann kommt die Antwort, die Taufe des Johannes. Und jetzt ist es klar, das waren Jünger des Johannes. Und Johannes hat offensichtlich auch schon eine Auswirkung in die Umgebung gehabt. Johannes, der Täufer, vermutlich der Cousin von Jesus, hat etwas früher und parallel zu Jesus gewirkt, und seine Aufgabe war, auf den Messias, auf Jesus hinzuweisen. Und er hat immer gesagt, nach mir kommt einer, der größer ist. Auf den sollt ihr horchen und schauen. Aber er hat zur Buße, zur Umkehr aufgerufen. Das war der erste Schritt zum Glauben, zum Leben mit dem Messias, der kommen sollte. Aber der zweite Schritt, nämlich die Nachfolge dem Messias, die konnte er nicht noch predigen, weil die hat es noch nicht gegeben, weil Messias, Jesus, ist kurz nach ihm aufgetreten, und vor allem das ganze Werk, das Jesus getan hat, war noch nicht geschehen. Diese 12 Jünger haben das offensichtlich noch nicht gewusst und gekannt, und Paulus erklärt ihnen nun, was es heißt, an Jesus zu glauben. Manche sagen auch, dass diese 12 Männer Jünger des Apollos waren, von dem wir letztes Mal schon gehört haben, der auch ein Problem oder ein Defizit mit der Lehre hatte. Aber Apollos zumindest, war in der Lehre des Herrn unterwiesen. Das steht in Kapitel 18, Vers 25. Und ich denke, dass Apollos mehr verstanden hat als die. Also ich glaube gar nicht, dass es Apollos Jünger waren, sondern wirklich Jünger des Johannes, die es irgendwie dorthin verschlagen hat. Sie waren noch im Alten Testament, sie haben noch auf den Messias gewartet. Und jetzt konnte ihnen Paulus das Evangelium erklären, nämlich erklären, was es heißt, an Jesus zu glauben. Und weil sie dann geglaubt haben, lassen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und dann kommt etwas Interessantes. Dann erleben sie sozusagen ihr persönliches Pfingsten. Paulus segnet sie durch die Auflegung seiner Hände, und sie erleben ihr Pfingsten. So wie es in Apostelgeschichte 2 beschrieben wird, sie können dann in übernatürlichen Sprachen reden und auch weissagen, also Dinge voraussehen, die sie nicht so wissen konnten. Es gibt nun viele Christen, die sagen, dass das ein Hinweis ist, dass jeder Christ oder die Christen allgemein diese zwei Erfahrungen brauchen, um das volle Evangelium, darum habe ich diesen Titel gewählt, zu erleben. Ja? die Bekehrung und die Taufe mit dem Heiligen Geist, wie sie es nennen. Und manche gehen sogar so weit, dass du, damit du diese Taufe erlebst, muss dir ein Apostel die Hände auflegen. Das hat der Paulus ja auch gemacht. Dazu möchte ich nur ganz kurz darauf eingehen. Es hat genügend andere Bekehrungen im Neuen Testament gegeben, wo die Reihenfolge anders war. Also es gibt kein Schema, so muss es sein. Zuerst die Bekehrung und dann die Geistestaufe, oder dann die Wassertaufe und dann die Geistestaufe und Hände auflegen und so weiter. Es hat es umgekehrt genauso gegeben. Und es ist nirgendwo immer in dieser kompletten Folge beschrieben. Zum Beispiel in Philippi von Lydia und beim Kerkermeister lesen wir überhaupt nichts, dass die in fremden Sprachen reden konnten oder weissagen konnten. Sie haben Übernatürliches erlebt, der Kerkermeister auf jeden Fall, das Erdbeben, ja, aber sonst merkt man nichts und es wird auch im Philipperbrief überhaupt nichts erwähnt. Oder eine andere berühmte Bekehrungsgeschichte, der Hauptmann von Cornelius in Caesarea. Vorher gibt es übernatürliche Reden Gottes durch Träume, dem Petrus und dem Cornelius. Dann gibt es eine Predigt und dann gibt es die Geisterfüllung. Ja, auch hier wieder übernatürliches Wirken Gottes. Der Heilige Geist wirkt in Cornelius und in seinem ganzen Haus. Als Beweis, dass der Petrus erkennt, dieser Mensch ist wirklich auch gläubig geworden, weil der Petrus hat ja auch wirklich eine Nachhilfe gebraucht und dann kommt erst dann die Taufe. Also es ist alles nicht so klar festgelegt im Neuen Testament und darum meine ich, es ist nicht gerechtfertigt zu sagen, es muss so und so und so ablaufen. Aber im Allgemeinen könnte man sagen, der Anfang, der Beginn eines christlichen Glaubenslebens ist die Umkehr, das ist Buße, das ist das, was Johannes gepredigt hat. Der Glaube an Jesus Christus, dass man das annimmt, was er für uns getan hat. Die Vergebung, dass den stellvertretenden Tod Christi am Kreuz für uns. Die Taufe und die Gabe des Heiligen Geistes. Und das ist immer, es sollte eigentlich doch irgendwo als Ganzes gesehen sein. Und ich weiß, dass das jetzt vielleicht ein bisschen herausfordernd ist. Aber ich möchte sagen, jeder wiedergeborene Christ hat den Heiligen Geist bekommen. Und zwar das ganze Potenzial. Wir haben große Reichtum im Heiligen Geist, aber wir nützen es nicht. Jeder wiedergeborene Christ, ist herausfordernd, was ich jetzt sage, sollte in der Taufe, in der Wassertaufe, seine Hingabe an Jesus Christus vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt bezeugen. Ich möchte es einfach mal so sagen. Was hindert mich taufen zu lassen, hat der Kämmerer gefragt. Was hindert dich? Und jeder wiedergeborene Christ, das gilt für uns alle, die wir den Heiligen Geist haben, sollte Gott immer mehr, dem Geist immer mehr Raum im eigenen Leben lassen. Er muss Platz haben, er muss raus aus uns und nicht im stillen Kämmerlein eingesperrt sein. Das ist für mich nur so, damit wir wissen, was das mit dem Heiligen Geist auf sich hat. Ja? Taufe ist ein Zeichen, die Wassertaufe ist ein Zeichen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ich bekenne mich zu Jesus und ich folge ihm nach. Ist nichts Sakramentales. Aber die Wiedergeburt und das Einziehen des Heiligen Geistes ist das, was Gott wirkt. Und das sollen wir zulassen, noch viel, viel mehr. Also das war jetzt mal, wie Paulus den 12 Männern, interessant, dass 12 sind, ja, kann man drüber nachdenken, dass er ihnen erklärt, diese Defizite und sie aufklärt und sie werden jetzt zu wirklichen Jüngern Jesu. Aber es geht weiter. Paulus geht, der nächste Abschnitt von Vers 8 bis 10 handelt von der, ich habe es genannt, die ausführliche Lehre des Paulus in Ephesus. Ausführlich, werdet ihr gleich sehen, warum, vom Zeitaufwand, ja, und von dem, was es für Auswirkungen gehabt hat. Wie es seine Gewohnheit war, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, über die guten Gewohnheiten, wie es seine Gewohnheit war, ging Paulus regelmäßig, also an jedem Samstag, in die Synagoge und sprach dort frei und offen über das Evangelium. Lukas spricht hier vom Reich Gottes. Das ist interessant, das Reich Gottes ist zeitlich und geografisch nicht erst im Himmel lokalisiert, sondern es ist jetzt schon hierher gekommen. Jesus hat gesagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch und er meint sich. Und jetzt ist er zwar körperlich nicht mehr anwesend, aber das Reich Gottes ist durch den Heiligen Geist mitten unter den Menschen, dort, wo Paulus jetzt gepredigt hat, und es ist auch heute da. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und er beginnt es also dort zu erklären. 3 Monate lang wird er angehört, hört man ihm zu und überlegt es und so weiter. Und dann, und viele, etliche, nehmen die Botschaft persönlich an. Einige verhärten sich aber. Gegenüber dem Weg, auch eine interessante Formulierung, der Weg wird hier genannt. Sie verspotten den Weg, von dem Paulus hier redet. Der Weg, wer ist der Weg? Wer ist der Weg? Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als durch mich. Sie spotten über Jesus. Und das nimmt Paulus zum Anlass, sich von ihnen zu trennen. Und es gibt Situationen, wo du Schluss machen musst. Es geht nicht, ja? Verhärtung. Gott kann vielleicht später andere Wege finden, diese verhärteten Menschen zu erreichen. Aber Paulus erkennt, jetzt geht es nicht mehr. Und er trennt sich von ihnen. Und das hat zur Folge, dass er einen neuen Versammlungsraum braucht. Und er findet die Schule des Tyrannus. Interessant ist, warum die Schule des Tyrannus heißt. Keiner weiß es. Vielleicht war dort ein Philosoph, der diesen Namen gehabt hat, weil er so streng war oder was weiß ich. Auf jeden Fall hat er diese Räumlichkeiten, konnte Paulus nutzen. Und er hat täglich, und das ist jetzt der Unterschied, vorher haben sie sich einmal in der Woche über das Evangelium unterhalten und jetzt konnte er täglich predigen. Das war eine Bibelschule. Täglicher Unterricht und das für 2 Jahre. Das war schon fast wie ein akademisches Studium. Also, und wenn Paulus es gemacht hat, war es sicher ganz tiefgehend, ja, täglich. Und so konnte die ganze Provinz, alle in der Provinz Asia, und das ist das westliche Kleinasien, Juden und Griechen, das Wort des Herrn hören. Das ist eine wirkliche tolle Perspektive, die dort passiert ist. Es ist eine richtige Welle von Erkenntnis sozusagen über diese Region gekommen. Zumindest gehört haben sie es. Es steht nicht da, dass es alle geglaubt haben. Das stimmt. Es geht also weiter. Wenn jemand Christ geworden ist, dann, und wir haben vorher ein bisschen darüber gesprochen, was das bedeutet, dann geht es weiter. Und meine Frage ist, wo brauchen wir noch gründliche Lehre? Lehre, die nicht nur im Kopf ist, sondern die wirklich das Herz und das Leben erfasst. Sind wir lernbereit? Wisst ihr, wenn man älter wird, dann glaubt man, man hat eh schon alles verstanden. Habe ich schon erlebt, weiß ich schon, ich habe die Antworten. Denkt man sich halt manchmal. Aber wenn ich ehrlich bin, dann komme ich immer wieder an den Punkt, wo ich erkenne, ich muss noch was lernen. Jeder von uns muss noch was lernen. Und solange wir auf dieser Welt hier sind, dürfen wir noch lernen. Wenn wir mal bei Jesus sind, dann wissen wir eh alles, ja? dann brauchen wir nicht mehr, ich weiß gar nicht, vielleicht werden wir auch dann noch Sachen lernen, ja? Dann werden wir erkennen, ja? Aber wir werden aufgefordert, dass wir lernen dürfen. Wir sollen lernen. Und das ist für uns eine Herausforderung. Sind wir lernbereit? Bist du bereit, noch etwas zu lernen, was Neues zu erkennen? Oder sagst du, ich weiß eh schon alles, das ist ja eh schon alter Hut. Und die wichtigste Frage, die mich eigentlich am meisten beschäftigt in diesem ganzen Text ist, was können wir tun, damit in unserer Region, Kapfenberg, Bruck, Mürztal, Bezirk Bruck mit Zuschlag, von mir aus noch rundherum, alle das Wort des Herrn hören. Ob sie es glauben, das ist nicht unsere Sache, aber hören sollen sie es. Was können wir tun? Was können wir tun? Das frage ich euch. Vielleicht kann mir jemand wirklich Ideen geben. Wir im Ältestenkreis haben wir immer wieder darüber nachgedacht und da gebetet, was können wir tun, damit wir das Mürztal erreichen? Betet mit dafür und sagt es uns, wenn Gott euch Ideen schenkt. Was können wir tun, dass alle in unserer Region das Wort des Herrn hören? Gehört auch dazu, ob wir fähig sind, das Wort zu lehren, aber das ist jetzt nur ein Thema noch nebenbei. Der erste Teil, die ersten 10 Verse, waren also die Worte. Die richtige Lehre und die umfassende, die ausführliche Lehre. Und jetzt kommt der zweite Teil und der ist spektakulär, spektakulär. Wunder, Wunder. Das wunderbare Wirken Gottes durch seinen Mitarbeiter Paulus in Ephesus. Er ist für mich nicht ganz leicht verständlich, aber er bezieht sich auf eine Ebene, die wir nicht sehen und deshalb auch nicht verstehen können. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass Ephesus zwar nicht nur eine wichtige Handels- und Stadt- und Verwaltungsmetropole und ein Hafengebiet war, sondern dass es auch das Zentrum eines heidnischen Diana-Kultes war. Wir werden das dann im nächsten Sonntag hören, mit vielen Auswirkungen, moralischen Auswirkungen, Tempelprostitution, aber auch Okkultismus, Zauberei, das war dort wirklich ganz verbreitet. Und in diese Situation tut Gott Wunderwerke durch die Hände des Paulus. Und zwar schreibt Lukas, dass es außergewöhnliche Wunderwerke waren, Wunder waren. Er sagt nicht nur Wunder, sondern es gibt dieses Wort dazu, außergewöhnlich. Ja. Das ist außergewöhnlich, auch anders als sonst im Neuen Testament oft. Ja. Ganz was Besonderes. Und wir müssen das auch immer im Zusammenhang mit der Region und der Zeit sehen. Es geschahen außergewöhnliche, ungewöhnliche Wunder. In unserem Breiten, in unserer Kultur ist es eher selten. Ja? Einerseits, weil wir es nicht erwarten und andererseits, weil es vielleicht auch eine andere Situation ist, wo das nicht dran ist, sage ich jetzt mal vorsichtig. Aber es gibt genügend Leute, die das wieder nehmen als Vorbild für irgendwelche Praktiken, die mich schon fast wieder an Zauberei erinnern. Ich habe das schon gelesen auch, und dass es zum Beispiel Fernsehprediger gibt in Amerika, die den Leuten ihre Taschentücher zuschicken, damit sie gesegnet werden, wenn sie krank sind. Ja? Also wenn du krank bist, schreibst du dem hin, schickst du eine Spende und er schickt dir das Taschentuch, mit dem er sich die Schweiß abgewischt hat, dann wirst du gesund. Irgendwie, das passt nicht, oder? Wird hier Gott verherrlicht? Die im Neuen Testament beschriebenen Wunder haben praktisch immer dazu gedient, dass das Wort und die Verkündigung bekräftigt wird, aber nicht der Verkündiger groß gemacht wird. Es geht um die Ehre des Herrn. Aber und manchmal hat man den Eindruck, dass diese Wunder, die geschehen sind, wie Magie, wie Zauberei ist. Ja? Taschentuch, Schweißtuch mitnehmen und dann passiert etwas. Ja. Aber gerade was dann weiter unten am Ende dieses Abschnittes steht, zeigt, dass Paulus damit nichts zu tun haben wollte, ja, mit Zauberei. Gott hat das in dieser Situation geschenkt, damit das Wort sich ausgebreitet hat. Und nochmal, Gott tat die Wunder durch die Hände des Paulus, durch den Paulus. Aber nicht Paulus tat die Wunder. Das ist ganz wichtig. Ja, und dann gibt es natürlich Leute, die das nachmachen. Die sehen, da ist was, das zieht, das begeistert die Menschen. Da könnte man vielleicht auch Geschäft machen damit. Und diese Nachahmung endet sehr übel. Ihr habt es eh gehört, also diese sieben Geisterbeschwörer, sie waren Juden, hatten auch einen theologischen Hintergrund, weil ihr Vater war ja ein Priester. Und sie wollen den Hokuspokus, den sie betrieben haben, durch eine weitere Beschwörungsformel ihres geistlichen Arsenals ausweiten. Ja? Also sie haben auch noch eine Zusatzwaffe. Ich beschwöre dich im Namen des Jesus, den der Paulus predigt. Schon allein diese Formulierung ist, sie glauben, sie haben selber keine Beziehung zu Jesus. Wie können sie das? Wie wollen sie das machen? Und es endet katastrophal oder zumindest beschämend für sie. Auf der anderen Seite, und das lesen wir am Schluss von diesem Abschnitt, bewirkt der Glaube an Jesus genau das Gegenteil, eine radikale Abwendung von allen okkulten und esoterischen Praktiken. Sie haben damals war ein Buch nicht, hat ein Buch nicht 18,20 Euro gekostet, sondern es war eine Schriftrolle. Ja? Die wurde mit der Hand geschrieben auf teurem Papyrus. Und das hat viel Geld gekostet, sowas zu haben. Wenn du jetzt eine Schriftrolle mit Zaubersprüchen oder sonstigen Prophezeiungen dir im Tempelshop gekauft hast, weil du dort bei der Diana anbeten warst und das ist um teures Geld, ist nicht nur um die Herstellungskosten gegangen, sondern da hat sich sicher viele Leute noch mitverdient. Ja. Wenn du das gekauft hast, hat das viel gekostet. Und die Menschen, die an Jesus gläubig geworden sind, haben gesagt, den Zauber, den Hokuspokus, den braucht man nicht mehr. Wir sagen uns davon ab, radikal, eine radikale Abwendung von allen okkulten und esoterischen Praktiken. Was können wir daraus lernen? Es gibt einen geistlichen Kampf und das werden wir noch sehen. Nächstes Mal geht es da wird es wirklich hektisch in Ephesus. Ja, da gibt es einen wirklichen Kampf zwischen den Diana-Anhängern und den Christen und dem Paulus auf der einen. Es gibt einen geistlichen Kampf. Es gibt eine unsichtbare Welt, die wir kaum erfassen können. Aber wir müssen uns mal vorstellen, wir leben nicht nur in dem, was wir sehen können. Es gibt so viele Dinge, die wir nicht sehen können. Also das sind einmal natürliche Phänomene, die Naturwissenschaft schon längst nachgewiesen hat. Aber es gibt auch darüber hinaus noch so viele, viele Bereiche, Dimensionen, die wir nicht erkennen. Aber die Bibel sagt, es gibt einen geistlichen Kampf um uns herum. Und wir müssen auf der richtigen Seite sein. Die ungewöhnlichen Wunderwerke, die von Gott gewirkt wurden, sind ein Teil dieses Kampfes. Aber Gott kämpft, nicht wir, nicht der Paulus. Er ist nur ein Werkzeug. Die Wunder haben nichts mit Magie oder Zauber zu tun. Und wir müssen da aufpassen. Die Grenzen sind fließend. Und ich glaube, dass wir manchmal gerade in den esoterischen, wenn es uns ums Esoterische geht, uns Dingen, dass da Dinge passieren, die uns nicht heilsam sind. Bitte sagen wir uns von diesen Dingen ab. Sagen wir diesen Dingen ab. Lösen wir uns von all dem. Es hindert uns, Jesus nachzufolgen. Ich bin fast am Ende. Ich möchte einfach alles nochmal abrunden. In jedem wiedergeborenen Christ lebt der Heilige Geist. In dir, wenn du den Herrn angenommen hast, lebt der Heilige Geist. Was hindert es, das auch durch die Taufe zu bezeugen, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt? Und jeder wiedergeborene Christ soll dem Heiligen Geist mehr Raum geben in seinem Leben. Wo blockieren wir noch? Wo sind wir, wo haben wir Kammern in unserem Leben vor ihm verschlossen, wo er nicht hineinschauen darf, wo er nicht hineinkommen kann, wo er nicht reinigen darf? Sind wir noch lernbereit? Oder sind wir schon so weit, dass wir sagen, ich habe eh schon alles verstanden? Dann könntest du schon bei Gott sein. Nein, wir haben noch die Chance zu lernen. Und wir sollen lehrfähig sein. Wir sollen andere auch unterrichten können, erklären können, zumindest das einfache Evangelium erklären können. Die wichtige Frage, die ich in den Raum stelle, ist: Was können wir tun, dass wir in unserer Region alle mit dem Wort Gottes, mit dem Wort des Herrn erreichen, dass alle es hören können? Und wir müssen uns radikal von allen okkulten und esoterischen Praktiken lossagen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Gott wirkt. Gott wirkt. Natürlich und wunderbar. Durch seine Mitarbeiter. Bist du bereit?